Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Payment & Banking Fintech Podcasts. Heute mal wieder mit einer Folge aus dem Payment-Märchenland, aka unserer Payment Exchange. Und diesmal mit einem ganz besonders gläsernen Thema, der digitalen Identität. Unter dem Titel Aschenputtels gläserner Schuh diskutierten wir, ob die EU Digital Identity Wallet der perfekte Fit für Europas digitale Zukunft ist oder ob der Schuh vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle drückt. Geht es hier wirklich um das große Payment Happy End oder um eine neue Hauptrolle im Abenteuerbüchlein der Regulierung? Nancy Timm, Gründerin von Hakata, jetzt bei Etonic, bringt es ganz nüchtern auf den Punkt. Es geht doch letztendlich nur um die digitale Abbildung der Brieftasche. Doch genau diese einfache Idee entfacht eine hitzige Debatte. Mirko Mollig, Identity-Architekt bei Sprint, betonte die Chancen für Sicherheit, Effizienz und Transparenz. Lilith Wittmann, Deutschlands bekannteste Hackerin und jetzt auch Kolumnistin bei uns, warnt hingegen vor der unsichtbaren Gefahr. Was, wenn die digitale Brieftasche gestohlen wird und niemand merkt es? Zwischen Vertrauen und Kontrolle, zwischen Nutzerfreundlichkeit und Persönlichkeitsrechten. In dieser PEX-Diskussion wird klar, wie gespalten die Meinungen sind, selbst im Publikum. Und während Oliver Lauer vom DSGV fragt, was ist denn die Alternative, weiter mit der Plastikkarte rumlaufen, antwortet Lilith trocken, ja, warum eigentlich nicht? Also viel Spaß mit dieser kontroversen, manchmal märchenhaften, aber definitiv hörenswerten Diskussion von der PEX 2025. Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Riverty, side by side with every payment. Riverty ist das Fintech von Bertelsmann. Familiengeführt, innovativ und immer nah am Menschen. Mit über 4000 Expertinnen weltweit und über 80 Millionen Transaktionen monatlich gestalten Sie Finanzen neu. Ob flexible Kauf-auf-Rechnungslösungen, nutzerzentriertes Forderungsmanagement oder smartes Accounting, Riverty schafft finanzielle Freiheit für jeden. Finde jetzt die passende Finanzlösung für dich auf riverty.com. Riverty, your payment companion.
Riverty. Ja, vielen Dank für die liebe Einführung und ich glaube, wir haben ein Thema vor uns, was jetzt so schön nach der Kaffeepause direkt wieder das Adrenalin-Entwallung bringt, glaube ich, und glaube ich, eine gute Diskussion wird. Ich möchte das Panel gerne vorstellen. Fangen wir an mit Nancy Timm. Nancy ist seit mehr als 15 Jahren unterwegs im Bereich Payment Banking. Für PayPal warst du schon unterwegs, als EMEA-Chefin unterwegs, hast viel im Bereich Zahlungsverarbeitung, Bankengeschäft gemacht. Jetzt bist du CPO bei Etonic.
Genau.
Und kümmerst dich da um das Thema digitale Identitäten.
Korrekt. Ich freue mich, hier zu sein.
Herzlich willkommen.
Danke.
Dann haben wir noch die Lilith Wittmann an Bord. Eine der bekanntesten Hackerinnen, würde ich sagen, in Deutschland. Anerkannte IT-Sicherheitsexpertin. Hat viele Themen sich schon angeschaut. Auch von hinten angeschaut. Mit ihrer Arbeit hat sie zum Beispiel Schwachstellen in der Luca-App seinerzeit, die wir alle noch kennen, aufgedeckt. Hast dich um sowas wie Bonify gekümmert und mal geschaut, wie so die Mieterauskunft von Jens Spahn aussieht. Und heute hast du auch so ein bisschen Insight mitgebracht zum Thema ID-Wallet und wie sieht da die Sicherheitsarchitektur und Sicherheitsinfrastruktur aus. Herzlich willkommen, vielen, vielen Dank, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Dann haben wir den Mirko noch dabei, einer der Autoren des Architektur-Proposals der EU-ID. Schön, dass du da bist. Mit die Grundlage des Ökosystems für die ID-Wallet. Versuchst da entsprechend die Standards zu entwickeln. Von daher herzlich willkommen. Und Olli Lauer, auch ein bekanntes Gesicht, glaube ich, in der Runde hier. CDO beim DSGV, dort auch in vielen Projekten rund um die digitale Identität unterwegs. Nimm gerne Platz. Und engagierst dich im Digitallabor rund um den DSGV. So, worum geht's eigentlich heute tatsächlich? Vielleicht mal, Nancy, kannst du uns da mal ein bisschen eine Einführung geben? Was ist die EU-ID? Was ist die Idee hinter der Wallet? Wo stehen wir eigentlich heute?
Sehr gerne. Wir dürfen über den gläsernen Schuh reden und ich freue mich persönlich sehr, dass wir über Schuhe reden dürfen heute. Von daher erstmal, was ist denn dieser gläserne Schuh? Was ist eine Identitätswallet? Da sprechen wir über eine digitale Abbildung der Brieftasche, die jeder von uns in der in der Hosentasche sozusagen hat oder in der Handtasche, wo der Personalausweis drin ist, wo Kreditkarten abgelegt werden können, aber auch alle Art anderer Nachweise, das halt in digitaler Form. Und darüber reden wir heute. Diese digitale Brieftasche sozusagen zu verwenden, um sich zum Beispiel für ein Konto anzumelden bei der Bank und dort seine Identität zu beweisen oder aber auch Zahlungen freizugeben. Das ist der gläserne Schuh. Und warum brauchen wir jetzt überhaupt einen neuen gläsernen Schuh? Vielerlei Gründe. Zum Ersten, diese Offline-Identitäten und diese Offline-Nachweise ziehen nicht mit den Online-Aktivitäten, die wir sehen. Da ist einfach ein Sync entstanden oder ein Disconnect entstanden. Und die Nutzererfahrung, die gute User Experience, von der wir heute schon so viel gehört haben, die ist da einfach nicht mehr gegeben, weshalb der Nutzen für eine digitale Lösung da ist. Zweitens brauchen wir eine Interoperabilitätslösung für die ganze gesamte EU, wo man einen digitalen Nachweis zum Beispiel von Deutschland nach Spanien nehmen kann und dort gleichermaßen benutzen kann, wie man es in Deutschland tun kann. So ein bisschen wie Ausrollen von SEPA, nur für Identitäten. Und wie soll das jetzt funktionieren? Die eIDAS 2.0 setzt den Rahmen dafür. Und diese gibt vor, dass die EU-Member-States sozusagen eine Wallet, entweder eine staatliche oder auch öffentliche Wallets, ausgeben müssen an ihre Bürger bis Ende 2026. Und ein Jahr später müssen dann bestimmte Institutionen diese digitalen Nachweise annehmen. Da gibt es bestimmte Use Cases, da kommen wir bestimmt später auch noch drauf zu sprechen, wo Unternehmen diese digitalen Nachweise sozusagen akzeptieren müssen. Und die Kommission plant, dass bis 2030 ca. 80% der Bürgerinnen und Bürger in der EU diese digitalen Nachweise benutzen. Ambitioniertes Ziel, aber zumindest gibt es ein Ziel. Und passt dieser Schuh denn jetzt überhaupt schon? Das ist die große Frage. Und ich glaube, die Antwort, und das wird heute auch in diesem Panel ein wenig rauskommen, ist, noch nicht so richtig. Da ist noch ganz viel sozusagen, woran gearbeitet wird. Mirko wird da sehr stark drauf eingehen. Viele Piloten sind da gerade unterwegs, die jetzigen Themen schon erproben, Erkenntnisse erwerben und wieder reinbringen. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass zwei Themen am Ende zusammenkommen. Auf der einen Seite, die Wallet wird kostenlos und freiwillig für die Endnutzer sein. Sie muss aber sehr sicher gestaltet werden und sie muss natürlich nutzerfreundlich sein, damit die Endkonsumenten einen Anreiz haben, diese zu benutzen. Und auf der anderen Seite müssen die Unternehmen natürlich einen Mehrwert daran sehen, nicht nur die Use Cases abzubilden, die sie müssen, sondern auch Opportunitäten sozusagen daraus zu ziehen und das den Nutzern auch anzubieten, damit diese sie wiederum dann auch nutzen können. Und ich denke, darüber sprechen wir heute. Von daher gerne über an dich, Mirko oder Lilith.
Ja, das ist das Thema digitale Identität oder Identität als sich ja schon ein sehr, sehr hohes Gut. Und du hast jetzt gerade schon angesprochen, was da an Interoperabilität, an länderübergreifende Themen, an Schnittstellen mit verschiedensten Geschäftsmodellen so da ist, viel Technologiethemen zu entwickeln sind. Lilith, wie hört sich das für dich so an, wenn du, ich sag mal, dir das Thema anschaust und die Schwierigkeiten, die in der Umsetzung da sind, wie schaust du auf das Thema?
Ja, also ich meine, am Ende des Tages haben wir gerade gehört, wir wollen irgendwie so eine Brieftasche digitalisieren. Das, was wir so in der Hosentasche haben. Und das kann einem geklaut werden, was wir in der Hosentasche haben. Und in der Regel wissen wir heute, haben wir über viele Jahre so Wege gefunden, dass wenn wir unsere Dokumente gleich sperren, weil die sind ja physisch weg, die hat dann jemand anderes und das merken wir auch, dann sperren wir die und dann sind wir nicht mehr haftbar dafür. Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass, wenn wir jetzt nicht das neueste Smartphone haben zum Beispiel und wir haben auf unserem Smartphone Spyware, ganz viele Menschen haben nicht das neueste Smartphone in Deutschland, dann ist es momentan so, dass genau wie bei einer physischen Brieftasche, wenn mir auffällt, dass sie weg ist und ich das nicht melde, dann ist das mein Problem, dass meine Brieftasche weg ist. Also was wir sehen ist, wir nehmen irgendwie so ein Konzept aus der physischen Welt, machen uns oft in ganz vielen Perspektiven nicht so richtig Gedanken dazu, wie die digitale Welt vielleicht anders funktioniert und wie vielleicht Sachen irgendwie sicherheitstechnisch anders gelöst werden müssen und wo wir uns überlegen müssen, wie sehen denn Compliance-Standards aus, sodass eine Person, die ein billiges Smartphone hat und die vielleicht die Wallet am Ende abgezogen bekommt, nicht haftbar dafür ist, wenn irgendwie Scheiße mit dieser Wallet passiert. Und wir haben gleichzeitig dieses Ding, dass wenn ich heute meinen Ausweis vorzeige, dann ist das was Physisches, dann ist das was Wichtiges, ich mache das nicht dauernd. Wenn wir das im Internet machen und das ist immer nur so ein Klick weg, es ist auch kein physisches Element, was ich mache, es ist super convenient, wird es passieren, dass wir unseren Ausweis an viel mehr Orten zeigen müssen, weil natürlich finden Online-Händler das richtig geil, wenn sie ihre Ausweise kontrollieren können vor einer Lastschrift. Ich meine, wer im Raum hier fände das nicht super, wenn das super einfach wäre? Ihr würdet Fraud so toll verhindern können, beziehungsweise ihr würdet Fraud nicht verhindern können, sondern ihr hättet im Zweifel einfach immer jemanden, der dafür verantwortlich ist. Weil am Ende des Tages könnt ihr immer zu der Person, deren Ausweis ihr bekommen habt, hingehen und sagen, ja, aber da war doch dein Ausweis, den hast du auch nicht als gestohlen gemeldet, ist dein Problem. Das ist cool für euch, aber für die BürgerInnen wird es quasi viel schwieriger. Und was wir damit quasi machen am Ende des Tages ist, dass wir Verantwortung, die oft der Staat selbst nicht tragen kann, nämlich sichere Infrastruktur zu betreiben, als Problem individualisieren. Und das finde ich schon kritisch.
Da wie reingerät.
Bitte.
Ja. Okay, ich will mal Faktencheck. Du hast vollkommen recht, auf dem Smartphone wird auch keine Banking-App mehr laufen, weil ein Smartphone auf dem iPhone 2, weil man einfach sagt, das Ding wird nicht mehr supported und so weiter, wo jede Bank sagen würde, wir unterstützen dieses alte Smartphone einfach nicht mehr. So. Zweiter Punkt ist, du hast Zugang als zu meinem Handy und könntest damit natürlich mit meiner Identität eine QoS auslösen. Also hier Vertragsunterschrift in meinem Namen, ist uns bewusst, dafür brauchst du eine PIN. So, genauso wie mit der E-ID jetzt selber, ja, haben wir ganz klar gesagt, auf diesem höchsten Level brauche ich immer den zweiten Faktor. Das heißt, möchte Lilith meine Identität missbrauchen, um sich ein neues Auto zu kaufen oder in Urlaub zu fliegen, braucht sie mein Handy und braucht sie meine PIN. Merke ich, dass mein Handy weg ist, kann ich ganz einfach, wie jetzt auch schon wir bei den Kreditkarten haben, kann ich anrufen an meinen Wallet-Provider und kann mir das ganze Ding sperren lassen.
Genau, aber du merkst ja vielleicht, also je nachdem, was für ein Smartphone du hast und in was für eine Trust Store du deine Daten legst, merkst du unter Umständen gar nicht, dass deine Wallet weg ist. Das bedeutet, du kannst das in einer staatlichen Wallet, wenn du sagst, es gibt nur eine einzige, zwar vielleicht so regeln, dass die nur regulatorisch auf ganz bestimmten Smartphones funktioniert. Allerdings ist das ganze Konzept gerade so gedacht, dass es viele Wallets geben kann und am Ende des Tages das dann bedeuten wird, dass du das eben nicht für alle kontrollieren kannst. Und dann können das Credentials auch mal verloren gehen.
Das heißt verloren gehen. In dem Moment sagen wir, du hast recht, nicht jeder hat das neueste iPhone. Oder es gab ja auch dieses Projekt mit Samsung, wo man dann einen speziellen Chip gebaut hat. Ich glaube für das Samsung S20, nur nicht jeder von uns hat ein Samsung S20 oder will es haben. Und da haben wir uns halt auch Gedanken gemacht. Wir haben halt diesen offenen Konsultationsprozess gehabt und haben halt gesagt, okay, wir haben mehrere Möglichkeiten. Nicht jeder hat das neueste Smartphone, was vom BSI zertifiziert ist. Apple lässt uns zum Beispiel auch gar nicht die Hardware prüfen. Die sagen, ihr dürft da nicht rein. Und dann haben wir einfach in Deutschland gesagt, oder in der EU, was auch andere europäische Staaten machen, wir nutzen einfach eine Cloud. Also wir haben ein deutsches Rechenzentrum, da liegt ein HSM halt drin, da werden die Schlüssel verwaltet, das findet das BSI super. Wir können bis auf die Hardware alles runter zertifizieren und können dann auch wirklich sagen, hier um auf dem Level of Assurance High, also um auch wirklich alle Prozesse, die in einer Bank notwendig sind, sei es Know Your Customer Prozess, können damit durchgeführt werden und wir haben damit keine Anforderung, dass du das aktuellste Smartphone benötigst. Vollkommen bei dir, das allerälteste Smartphone wird nicht unterstützt, aber auch dazu, wir haben keinen Zwang für eine ID Wallet. Das ist ab Weihnachten nächstes Jahr hat jeder von uns hier hoffentlich, zumindest sagt das die Regulation, auf Android und iOS Zugang dazu. Das Ding wird kostenlos sein. Ich kann das, PID, also die Online-Identität, kann ich einfach über meinen Personalausweis reinladen. QES sind auch kostenlos direkt darüber. Das heißt, ich muss auch gar nicht mehr zu irgendwelchen Providern hingehen, um mir dort irgendwelche Konten und Verträge zu machen, sondern kann das direkt durchführen. Und wir haben noch mehr Features, die für Banken relevant sind, aber ich glaube, da wird Oliver später noch was zu sagen.
Später heißt jetzt, oder?
Du hast mir die Frage vorweggenommen, gerne. Wie schaut ihr auf das Thema? Das ist.
Ich habe ja, also erstens bin ich fasziniert von eurer tollen Bühne. Dann habe ich euch gelauscht und hatte die Hoffnung, dass ich nicht in die Konversation einsteigen muss. Nein, es ist wirklich einfach mal Gast sein und zuzuhören auf der Bühne. Das ist ja auch durchaus was. Nee, aber ich komme vielleicht aus einer anderen Perspektive. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich vereinfache mir die Welt und sage, Datenschutz, Datensicherheit sind Hygienefaktoren. Wir gehen davon aus, dass das funktioniert, dass der Staat dafür garantiert. Ich habe ja immer mein Handy dabei und muss dann immer meinen Personalausweis noch da hinten reinstecken. Ja, und dann habe ich auch meinen digitalen Euro da drin und noch meinen Führerschein und mein Handy. Das Ziel ist es ja eigentlich, wenn wir wirklich digitalisieren wollen, dass alles zusammen auf das Smartphone kommt. Dass ich nicht den Plastikausweis mehr brauche und vielleicht nicht das Bargeld hinten in meine Plastikhülle. Und das ist ja die Business-Vision. Die Business-Vision ist, die Leder, das Lederportemonnaie oder was auch immer in der Handtasche oder sonst unterwegs dabei ist, komplett nur das Handy zu bringen. Und das übersetze ich in eine Wallet. Und wenn das dann staatlich unterstützt, reguliert ist, auf der einen Seite freiwillig, der Kunde kann es freiwillig nutzen, der Staat muss es anbieten, dann ist es ja das Produkt, was wir heute nicht haben. Es ist ein Produkt, was es heute nicht gibt. Und wenn wir das Produkt haben wollen, müssen wir die Richtung gehen oder wir sagen, was ist die Alternative? So einfach wäre jetzt für mich erstmal aus Business-Perspektive die Sicht. Und ich glaube, wir wissen ja alle, der Kunde entscheidet mit den Füßen. Der Kunde eigentlich, ich verstehe Lilith und ihre Sicht total, weil der Kunde will ja eigentlich das haben. Und die Frage ist, wollen wir es ihm nicht ermöglichen?
Das ist eine super interessante Perspektive zu sagen, aus einer staatlichen Perspektive, dass es einen Kunden gibt. Also ich meine, wir sind ja alle irgendwie BürgerInnen und der Staat hat eine gewisse Fürsorgeaufgabe gegenüber uns. Und wir sind nicht in der Situation, dass wir Kunden des Staats sind, sondern der Staat hat irgendwie eine Aufgabe, sich um uns zu kümmern. Und jetzt sind wir in dieser Situation. Ich habe jetzt irgendwie zweimal gehört, das Ding ist freiwillig. Jetzt mal so faktisch ist es so, dass wir in Deutschland ja Vertragsfreiheit haben. Also sprich, ein Unternehmen kann sich immer hinsetzen und sagen, nee, diese Leistung, die bieten wir jetzt vielleicht nicht mehr an ohne eine Identifizierung. Was, wenn 80%, 90% der Leute so eine Wallet haben, dann wird das auch passieren. Der Staat hat das auch selber schon gemacht. Es gab irgendwie diese 100 Euro Kulturgeld für Jugendliche, die es nur mit neuem Personalausweis gab, was dann irgendwie, ich glaube, ein Drittel der jungen 18-Jährigen irgendwie genutzt haben.
Hatten wir auch noch.
Ja, aber welcher 18-Jährige hat Elster? Also seriously. Also da haben wir das schon gesehen, dass der Staat sagt, jo, dann machen wir jetzt diese Leistung, eine Kulturleistung für 18-Jährige, die besonders für benachteiligte junge Menschen wichtig wäre, dass man 100 Euro bekommt und die ausgeben kann. Nicht möglich, wenn du nicht einen Personalausweis hast und wenn du nicht ein Smartphone hast. Weil du musst ja den Personalausweis-Chip lesen. Und was kostet allein ein Personalausweis für 18-Jährige? 30 Euro, 40 Euro? Sowas?
Aber für 10 Jahre lang gültig?
Nee, für 10 Jahre kriegst du nichts ab 18. 6 Jahre, glaube ich.
Okay.
10? Okay. Ich dachte erst ab 25. Aber dann ist das nur beim Reisepass so. Aber was wir sehen ist, dass also der Staat stellt ganz schön hohe Hürden teilweise schon an, was Sozialleistungen sind. Und natürlich, wenn der Staat das jetzt schon macht, um mal so eine Wallet zu promoten und nicht um 18-Jährige beim Erleben von Kultur zu unterstützen, werden ganz schnell das Unternehmen auch machen. Also dieses ganze Argument, dass das freiwillig ist für den Endkunden, ist es halt nur in dem Moment, wenn wir sagen, ja, es ist freiwillig, aber dann kannst du halt vielleicht nicht mehr online shoppen.
Leute, kurze Unterbrechung für ein bisschen Werbung. Unbezahlte Rechnung? Kein Problem. Debtest, das digitale Inkasso Europas, realisiert deine offenen Forderungen innovativ, effizient und digital. Mit modernster KI finden wir den besten Weg zu deinen Schuldnern. Per Anruf, Brief, E-Mail, SMS oder WhatsApp. Automatisierte Prozesse, Mahnungen in Landessprache und flexible Zahlungsmethoden sorgen für schnellere Zahlungen in ganz Europa. Für B2B und B2C. Jetzt beauftragen und Liquidität sichern. Debtest. Digital Inkasso Europa. Mehr auf debtest.de.
Dann haben wir das große Problem heute gelöst, oder?
Aber wenn wir ja auf den Stand jetzt gucken, ich hatte auch die Situation Flüge buchen, bin jetzt schon los und muss ja auch die Reisepassdaten eintragen. So, was machen wir heute? Ja, machst ein Foto von deinem Reisepass, schickst es per WhatsApp an die Partnerin. Bitte trag das mal ein. So, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich das in Zukunft weiter so machen möchte. Es ist natürlich angenehm zu sagen, komm, ich mache ein Foto und so weiter und schick das, aber ich kann zum Beispiel Daten heute gar nicht selektiv freigeben. So, wenn ich zum Beispiel Alkohol kaufen will, muss ich meinen Personalausweis rübergeben. Die Person, der Kassierer weiß, wie ich heiße, wo ich wohne. Was macht der damit? Vielleicht macht er sogar noch ein Foto irgendwie davon. Ich weiß es nicht. So. Und wir sehen da ein riesiges Problem. Wir sehen auch, dass einfach viele Seiten online sind. Zum Beispiel die USA macht manche Sachen gut, dass sie zumindest jetzt durchzieht, dass Pornoseiten halt eine Altersbeschränkung haben. Das fängt jetzt auch in Europa an. Zum Schutz der Kinder. So. Oder auch ganz viele andere Sachen, die halt online sind. Und auch das Thema, wenn jetzt gesagt wird, ja, Firmen können jetzt ja, weil alle den Personalausweis haben, ganz einfach alle Daten fragen. Nein, wir haben die Datenschutzgrundverordnung in Deutschland oder auch in Europa. ich kann es machen. Ich kann auch alles schön in meine Datenschutzerklärung reinschreiben als meine Firma. Aber es kann halt auch sehr, sehr teuer werden, wenn ich dagegen verstoße. Und wir sind da auch mit anderen Mitgliedstaaten dabei, Konzepte aufzubauen, dass ich als Nutzer gar nicht mehr überlegen muss, wenn ich auf einer Webseite bin. Wer von euch liest alles die AGBs, wenn er sich irgendwo registriert? Die ganze AGB? Von allen Diensten?
Wer von euch lügt?
Auch die Datenschutzerklärung? Auch von LinkedIn gelesen? Ganz sicher auch von iTunes? Okay, weil du darfst iTunes nicht verwenden, um meinen Atomreaktor zu betreiben, steht übrigens da drin. So, Fakt ist, die meisten Leute, außer ein paar, aber die meisten, werden es nicht tun. So, und woran arbeiten wir? Wir arbeiten eigentlich daran, dass wenn ihr diese Wallet nachher nutzt und ihr geht auf eine Webseite oder auch einen normalen Link, ihr scannt einen QR-Code, dann seht ihr sofort, mit wem teilt ihr Daten. Das ist auch hinten eine Vertrauenskette. Das heißt, ihr wisst genau, dass ihr jetzt mit dem Bundeskanzleramt oder mit wem auch immer Daten teilt. Und wenn das falsch war, dann haftet auch jemand anderes dafür. Ihr seht genau, welche Daten werden abgefragt, auch aus welchem Grund werden sie abgefragt. Man kennt das, dass der Taschenrechner gerne mal die Anfrage auf mein Kontaktbuch im Smartphone haben möchte. Und ich denke mir so, wieso? In dem Moment würde beim Kanzleramt stehen, ja, wir wollen genau dein Alter haben aus dem und dem Grund. Also ich weiß auch, warum Daten abgefragt werden. Ich sehe genau in meiner App, mit wem, wie wir es ja auch im Banking sehen, mit wem habe ich denn auch Daten geteilt. Und das Tolle ist jetzt, das haben wir nicht unbedingt im Banking, ich kann jederzeit sagen, ich widerrufe das Ganze. Also wenn ich jetzt Daten mit Facebook geteilt habe, kann ich mit einem Klick sagen, ich will die Daten zurückgerufen haben. So, jetzt gibt es natürlich einen Verwendungsgrund, so, aber es wird da den Nutzern sehr, sehr einfach gemacht. Und das Tolle ist, das wird nicht nur in Deutschland der Fall sein. Wir hatten in Deutschland den Weg, Individuallösungen zu gehen. So, da gibt es auch ein schönes Projekt, wo Lilis auch gute Arbeit geleistet hat, muss man auch sagen, mit dem Kanzleramtsprojekt. Also die Politik hat nicht alles gut gemacht und wir haben auch daraus gelernt. So. Und wo wir jetzt sagen, wir machen einen öffentlichen Prozess, wo wir auf der einen Seite die Wirtschaft einbinden, um halt auch einfach zu wissen, was sind die einmal die Regulatorien, die wir einhalten müssen, aber was sind halt auch die Anforderungen oder die Wünsche der Banken, gleichzeitig aber auch, was sind die Bedenken der Zivilgesellschaft, also gerade, dass niemand diskriminiert wird. Und mit denen führen wir halt einen offenen Prozess, auch wie sind die Geschäftsmodelle und so weiter aus, wo sich auch wirklich jeder beteiligen kann.
Okay, das sind so viele Sachen, die man eigentlich nicht so stehen lassen kann. Also erstmal ist ein transparenter Prozess natürlich toll, dass man angehört wird. Aber das ist eine Anhörung und keine Konsultation. Das bedeutet, am Ende des Tages wird teilweise das Feedback nicht mal von denen gelesen, sondern du darfst denen was einwerfen und wie das weiterverwertet wird. Keine Ahnung. Dann wurde das Thema angesprochen, wir wollen unbedingt eine europäische Lösung, was natürlich toll ist, aber wir haben ja in Europa unterschiedliche Standards, was zum Beispiel Datenschutzrecht angeht. Wir haben auch unterschiedliche Standards, was Banklizenzen angeht. Viele im Raum mögen wahrscheinlich die litauische E-Money-License oder die maltesische iGaming-License oder allgemein den Datenschutzbeauftragten aus Malta oder Irland, weil die verhängen nämlich nie Strafen und denen ist es eigentlich völlig scheißegal, was ihr mit den Daten macht. Und in so einen Abfragekatalog, für was die Daten verwendet werden, kann man immer schön reinschreiben, wir wollen damit Produktentwicklung machen. Das ist so ein Catch-all. Ich habe ein Interesse dran. Ich brauche diese ganzen Daten über eine Person, um die statistisch zu erfassen, um neue Produkte zu bauen. Und damit kann ich am Ende des Tages Vertragsfreiheit und so alles über eine Person abfragen, was ich möchte. Und natürlich kann ich mich dann beim maltesischen Datenschutzbeauftragten beschweren, der zuständig ist, wenn die Firma in Malta sitzt. Dann kann ich zwar in Deutschland sagen, hey, Berliner Datenschutzbeauftragte, ich glaube, der hat mir gerade zu viele Daten abgezogen und ich habe da sogar meine Daten zurückgerufen, aber der hat sie nicht gelöscht. Aber dann sagt die Berliner Datenschutzbeauftragte, oha, dann schicken wir das jetzt mal dem maltesischen Datenschutzbeauftragten. Wir werden nie wieder davon hören.
Und stimmt aber so nicht, sorry, aber wir können da doch durch Autorisierungen, wir haben einmal die EIDAS. Die EIDAS ist in Europa deckend. Auch das ganze Thema, was wir jetzt diskutiert haben und wo du auch meintest, wir reden nicht mehr, wir haben mit Zivilcourage, die haben das Feedback an uns weitergeleitet, mit denen sind wir das durchgegangen. Mit Epicenter.works ging es darum, das Ganze, dieses Thema, dass es verpflichtend ist, das haben wir erfolgreich mit denen durchgegangen. Ja, es gab von bekannten Kryptografen Feedback von wegen Linkability. Da haben wir jetzt sogar eine der Kritikerinnen, Anja Lehmann, eine Professorin im Bereich Kryptografie, die leitet jetzt bei uns den Lehrstuhl, dass wir wirklich auch die ganzen Privatsphäre-Themen weitertreiben. Sie sind nicht perfekt gerade. So, wir arbeiten aber weiter dran und die App wird nicht morgen kommen, sie wird nächstes Weihnachten, nächstes Jahr kommen und wir sind auf einem sehr guten Weg und alles, was wir machen, ist transparent. Wir gehen nicht den eigenen Weg. Wie gesagt, wir reden auch mit den großen Plattformen wie Apple und Google und reden auch mit denen, wie kriegen wir es hin, dass beides, dass wir auf der einen Seite eine große Marktabdeckung bekommen und gleichzeitig aber auch die großen Big Player sich an die EU-Gesetze halten. Google will zum Beispiel auch gerne AI das Wallet Provider werden und wir sagen, liebend gerne, aber haltet euch bitte an die Vorgaben, die wir hier in Europa haben und da haben wir positives Feedback von denen bekommen. So, es ist noch viel zu tun, ja, aber wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg.
Olli, vielleicht mal die Frage an euch, ihr schaut ja aus Bankensicht auch sehr stark auf das Thema, welche Bedeutung hat das einerseits die Wallet als solche für euch, beziehungsweise welche Rolle nehmt ihr ein in dem ganzen, ich sag mal, Entwicklungsprozess und Integrationsprozess, wie könnt ihr, ich sag mal, diese Themen mitgestalten, dass das auch ein insgesamt Erfolg sein kann?
Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir jetzt noch haben. Also wir nehmen natürlich schon seit mehreren Jahren da eine, ich würde mal sagen, auch in Europa eine prominente Rolle ein und in verschiedenen Konsortien, das würde jetzt sehr weit führen, aber wir glauben natürlich an diese neue Businessfähigkeit dieser Wallet. Wenn wir tatsächlich das komplette Lederportemonnaie oder was auch immer ablösen und den Kunden praktisch ein kombiniertes Produkt aus Identifikation, Authentifikation und Payment anbieten können und er das praktisch mit einem NFC-Scan oder mit einem QR-Code-Scan in Summe ganzheitlich, wir nennen das synergetischen Ansatz, nutzen kann, dann haben wir tatsächlich etwas Neues geschaffen, was es heute nicht gibt. Viele Leute fragen sich ja immer, hey, Payment ist doch gelöst. Apple Pay ist super, Tap und Google Pay. Und was sollte es noch Neues geben? Das Neue ist, und deswegen, du hast es ja gesagt, wir sind auch intensiv mit Google, mit Visa, mit Mastercard im Austausch. Die würden sich nicht auch so dafür interessieren, für diese UID Wallet, wenn es nicht tatsächlich etwas Neues gäbe. Und das kann anfangen bei einem Quick-Checkout, Fast-Checkout, wo ich wirklich sage, ich habe tatsächlich erstmalig in einer Wallet alles und kann es, und das ist neu, in einem regulatorischen Rahmen benutzen. Eine Google-Wallet könnte heute schon Personalausweis da rein tun, also kennt man aus Amerika. In die Apple-Wallet kann ich auch verschiedene Nachweise, aber es wirklich auch, und das ist ja wichtig für uns, GWG-konform zu nutzen, das wäre mit dieser EIDAS-Rahmenbedingung neu. Und vielleicht noch ein Satz. Die Wallet bringt natürlich gewisse Verpflichtungen mit, aber es ist natürlich auch ein Ökosystem, in dem sich über Freiwilligkeit viel entwickeln kann. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das alles gesetzlich reglementiert ist, sondern es werden Schienen gelegt, es wird eine europäische Infrastruktur gebaut und darauf aufbauend können staatliche, aber auch private Initiativen, in Deutschland ist es erlaubt, auch private Wallets herauszubringen, zertifizieren zu lassen. So ist zumindest mein Kenntnisstand. Innovationen entwickeln. Und ich glaube, das ist ein neuer Raum, wo man mal sagen kann, die erste Generation Internet haben wir verpasst, die zweite Generation Internet haben wir verpasst, vielleicht die dritte. Du lachst, aber Lilith, was ist denn die Alternative? Willst du, dass die Bürger, weil ich bin übrigens auch in D21 unterwegs, geht auch um Politik, willst du, dass wir als Bürger weiter mit dem Plastikausweis rumlaufen? Ist das die Alternative? Ich frage es wirklich.
Ja, nein.
Sondern die Alternative, ich gebe dir recht, wenn die Wallet weg ist und irgendjemand hat Zugriff, dann habe ich halt meine Payment-Karte und meinen Ausweis da drin. Ja, das ist so. Ich kann es sperren lassen. Also, aber was ist die Alternative?
Ich habe selber UX-Research dazu gemacht. Der Digital Service des Bundes hat es, by the way, auch gemacht. Und wir sind beide zum Schluss gekommen, dass ein Ausweis, den man im digitalen Raum eher selten braucht, weil man ihn primär für staatliche Leistungen einsetzt und nicht, um ihn überall reinzustecken, wie das die Vision mancher ist, ist für die User überhaupt kein Problem ist, wenn es eine ordentliche App gibt und ich den einfach kurz ans Smartphone halten muss, so wie es bisher ging. In meiner Lebensrealität, ich habe nicht mal einen Personalausweis, weil ich ihn so selten brauchen würde und ich vielmehr einen Reisepass brauche, weil ich ins Nicht-EU-Ausland fahre. Und dann ist es mir das nicht 50 Euro wert, einen Perso zu besitzen, damit ich einmal im Jahr eine digitale Verwaltungsleistung machen kann. Und natürlich, wenn es immer mehr digitale Verwaltungsleistungen gibt, fair enough, werde ich mir wahrscheinlich irgendwann einen Perso holen. Aber dann halte ich den für eine Sekunde an mein Smartphone ran. Und ich weiß nicht, ich zahle regelmäßig mit Bargeld, weil man in Berlin auch an vielen Orten nur mit Bargeld bezahlen kann, was auch okay ist. Ich habe immer mein Portemonnaie mit Bargeld und zur Sicherheit einer Kreditkarte dabei und meiner Bahncard, weil ich nämlich, wenn mein Handy mal aus ist, ich bin so ein komischer Mensch, ich schalte manchmal mein Handy aus. Und dann könnte ich ja nicht mehr bezahlen und dann könnte ich nicht mehr meinen Personalausweis vorzeigen, was ich eh nie muss, weil wo zeige ich denn bitte meinen Personalausweis vor oder meinen Reisepass? Als ich 18 war beim Alkoholkaufen, aber come on, ist ein paar Jahre her. So. Also deswegen zu sagen, es gibt ein neues Produkt und weil es dieses Produkt geben kann und weil es eine schöne Vision ist, dass wir so ein Ding in der Tasche haben, was alles kann, vielleicht eines Tages nice, aber ob wir es brauchen,
habe ich noch ein. Das ist wirklich total. Wir veröffentlichen heute den D21-Index. Das ist ein kleiner Werbeblock. Das ist jetzt ein uralter Verein, der übrigens nicht rechtskonservativ, sondern der eigentlich sehr inklusiv ist. Und wir haben festgestellt über viele Jahre Studien, dass Inklusion nicht heißt, dass andere Leute weiterhin analog arbeiten dürfen, sondern wir haben einen strategischen Fehler gemacht. Wir haben die Leute nicht in die Digitalität gezwungen. Und dadurch haben wir viele Leute ausgeschlossen. Wir haben gesagt, ihr habt weiter in den Briefkasten, ihr könnt weiter in die Filiale gehen. Wir haben gesagt, digital ist additiv. Und nach unseren Forschungsergebnissen, die werden wir heute veröffentlichen, die sind veröffentlicht, die werden sie heute Abend vorstellen und morgen. Nach diesen Forschungsergebnissen ist es so, dass wir die Menschen verloren haben, indem wir ihnen das Analoge weiterhin ermöglicht haben. Nun einfach, wenn du wirklich willst, dass die Menschen weiterhin sozial teilnehmen am Leben. Du lachst. Ich unterrichte in der Grundschule Mädchen und Jungs in Digitalisierung. Ich bin fest davon überzeugt, wenn man sie unterrichtet, wenn man ihnen damit mit in Verbindung bringt, sie besser damit umgehen können, als ihnen zu sagen, das ist alles gefährlich, lebe weiter in einer analogen Welt. Dann wären sie total abgehängt, denn wir können die Digitalisierung nicht ignorieren. Das ist tatsächlich. Und dann ist die Frage, was ist die Alternative wirklich? Wollen wir wirklich? Ich sehe die Gefahren. Das Leben ist voller Risiken. Ja, aber ist es nicht besser zu gucken, wie kriegen wir es nie hundertprozentig, aber so sicher wie möglich, anstatt zu sagen, leb weiterhin in der analogen Welt und wir verlieren die ganzen jungen Menschen, die nächste ist KI. Dann, wir werden wirklich die Welt in zwei Teile teilen. Sorry, das ist jetzt gerade gesprengt, aber das ist wirklich, wenn heute Abend nämlich wieder auf einer anderen Podiumsdiskussion, wo es exakt um das Thema geht. Inklusion heißt nicht zu digitalisieren, sondern genau das Gegenteil.
Ja. Genau. Und vielleicht können wir auch nochmal auf den Punkt zurückkommen, dass es ja bei der Wallet nicht ausschließlich um den Personalausweis geht. Also diese Wallet, da kann man ja jede Art von Nachweisen auch issuen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der ganz interessant ist, wo auch besonders für Unternehmen, wo sie eigene Attestate, eigene Credentials sozusagen rein issuen können, um ihre eigenen Prozesse einfach effizienter zu gestalten. Also unabhängig jetzt mal von dem Personalausweis, um mal das jetzt ein bisschen wegzunehmen und auch wirklich, was kann das als Mehrwert für Unternehmen bieten, ne? Dass man da sozusagen, weiß ich nicht, einen Credit Score reinlegt oder ein Login Credential, wo der Login-Prozess einfach viel einfacher gestaltet werden kann, man Passwort-Reset-Prozesse und Kosten damit abschaffen kann. Also ich glaube, diese Diskussion, die ist, wir haben glaube ich jetzt gar nicht mehr so viel Zeit, aber ich glaube, die ist so vielschichtig und wir sind da jetzt gar nicht dazu gekommen, aber ich wollte das nur noch mal mitgeben. Es geht nicht ausschließlich um den Personalausweis, sondern um eine Vielzahl von digitalen Nachweisen.
So Beispiele für digitale Nachweise, nur um das mal kurz nachzuschieben, ist, dass die Schufa euch euren Credit Score verkaufen kann. Und dann könnt ihr den digital signiert weitergeben. Oder die Sparkasse kann euch euren Kontostand verkaufen als digitalen Nachweis. So hat man dann quasi neue Wertschöpfungsmöglichkeiten in dieser Wallet. Und
das machen wir aber nicht.
Ja, das versprecht ihr jetzt. Das sage ich hier. Aber ich meine, Leute bezahlen jetzt auch 20 Euro dafür, um einen nicht digital signierten Nachweis für Vermieter zu bekommen. Also wo dann draufsteht, ich habe eine Schuldenfreiheit und ich habe einen positiven Kontostand mit monatlichem Geldeingang. Natürlich ist das ein Markt, der entstehen wird. Und also, das ist so der andere Credential. Brauche ich in meinem Leben nicht. Naja, aber sollten Leute Geld für ihre eigenen Daten bezahlen? Das ist doch völlig absurd.
Es geht einfach darum, dadurch, dass die Bank das Ganze anbietet, kann sie aber auch auf Prüferseite Risikominimierung, dass sie weiß, die Nachweise, wir hatten heute Vorträge über Fraud, das ist ein Milliardenschaden, der jährlich entsteht. So, und wie schon gesagt wurde, du brauchst nicht deinen Personalausweis. Du musst nicht einen Personalausweis haben, um die Audi-Wallet zu nutzen. Du kannst für Transaktionsautorisierung bei der Bank, für Strong Customer Authorization bei der Bank, für sämtliche andere Nachweise, wo du das möchtest machen, du musst nicht die PIT reinladen. Du kannst da, wenn es da weiterhin Dienste gibt, die nur über die EID oder die über Auto-Ident das anbieten, das können die machen. Wir versuchen halt nur gerade eine Wallet zu bauen, die in Europa standardisiert genutzt werden kann, dass ich mich auch, und wir haben das Schengen-Abkommen, das heißt, mit dieser PIT kann ich weiterhin auch in Europa alles nutzen und digital haben, weil ich
mag es ehrlich gesagt nicht, jeden Morgen um 6 Uhr zu schauen, ob beim Einwohnermeldeamt heute zufällig ein Termin bei frei ist, um meine Meldebescheinigung zu bekommen. Das findet mein Arbeitgeber nicht so toll, wenn ich ihm sage, ach übrigens, heute kann ich nicht, weil ich habe einen Termin bekommen. Deshalb sollten wir mal ein bisschen mehr Richtung Digitalisierung gehen. Nicht riskieren, so bin ich bei dir, das ging in der Vergangenheit nicht gut. Aber wie gesagt, da haben wir einen offenen Prozess, haben auch da sehr viel positives Feedback bekommen. Und ich glaube, wir sind über der Zeit.
Wir sind leider über der Zeit und ich glaube, als Thema müssen wir das auf jeden Fall nochmal in die nächste Runde mitnehmen, auf die nächste PAX und auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit einplanen, glaube ich.
Ich glaube auch, ja.
Weiß nicht, ob wir noch eine Frage aus dem Publikum nehmen können oder
was. Fragen können wir schon noch machen. Der Mike steht schon bereit fürs Publikum und ich sehe da die erste.
Ja, ich würde mich einmal vordrängeln. Ich will auch mal eine Frage stellen. Und ich aufs Mikrofon, sorry. Super spannende Diskussion und eine Frage, wir haben die ganze über Thema digitale Identität, Personalausweis, Behördengänge und so weiter gesprochen. Leben wir nicht mittlerweile in einer Zeit, wo wir sehr viel lesen über Fake News, Fake-Bilder, Dinge, die nicht mehr echt sind, und bräuchte es nicht diesen blauen Haken, den wir früher bei Twitter kaufen konnten, für solche Informationen, und könnte dort in dem Fall, also wenn wir immer nach Use Cases suchen, dort eine solche Wallet oder digitale Identität helfen, nämlich im digitalen Leben sicherzustellen, dass das Bild, was ich dir, Jens, schicke von mir, dass das auch wirklich von mir ist und nicht irgendeins wie die Generierten, die da vorne in der Halle hängen. Also wäre das ein Case? Also weil wir reden immer über Behördengänge und ich glaube, das ist so...
Ja. Oh. Nee, aber da bist du komplett richtig, Mike. Also diese Daten sind ja authentifiziert und es geht natürlich genau in Lilliths Punkt rein. Dadurch müssen sie besonders sensibel gehandhabt werden und sicher sein, weil sie halt autorisiert und authentifiziert sind. Und dann kommt auch dieses ganze Haftungsthema mit einher. Aber klar, in erster Linie bekommst du dadurch authentische Daten, auf die du dich verlassen kannst. Das ist natürlich ein wahnsinniger Mehrwert, besonders in einer Welt, in der KI immer mehr auch Deepfakes kreieren kann etc. Von daher auf jeden Fall.
Naja, im Zweifel kannst du aber trotzdem alle damit signieren, egal ob es echt ist oder nicht. Also ich meine, eine Signatur an was dranhauen, damit sagst du nur, das ist von mir. Aber ob das am Ende echt ist oder nicht, also im Zweifel findest du jemanden, der da seine Signatur dranhängt, weißt du?
Also ich glaube, wir erfinden hier ein bisschen das Rad neu. Arbeite für ein schwedisches Unternehmen und ich habe jetzt nochmal schnell gegoogelt. Die Bank-ID gibt es seit 2003. Und sie funktioniert für die Steuererklärung. Ich könnte privat ein Auto verkaufen und ummelden bei der Versicherung. Also zwei Leute hier könnten real-time ein Auto verkaufen. Jeder in der Firma, unser CFO, unterzeichnet auch alle Verträge mit der Bank-ID, also auch im Geschäftsleben. Und wir hängen hier Deutschland von Innovation und Teilhabe in der Wirtschaft ab. Und wenn wir weiter zurückfallen wollen auf das Niveau von Handwerkern und Bauern, dann lass mal sein. Aber dieses Thema gibt's seit 2003, ist es eingeführt worden. Und jeder Schwede hat eine Bank-ID. Und in Kroatien ist seit 2009 das eingeführt worden, inklusive dem digitalen Rezept. Wir diskutieren hier 25 Jahre zu spät und wir setzen mit solchen Diskussionen Deutschland und die Zukunftsfähigkeit aufs Spiel, wenn wir solche Hürden aufbauen.
Darf ich dazu kurz was sagen? Weil Schweden, Norwegen, Finnland, die sind tatsächlich, würde ich mal sagen, Vorbilder für die europäische Wallet. Und ich kenne die Zahl nicht ganz genau, aber zum Beispiel der Kreditkartenbetrug in Schweden oder Norwegen, wo nämlich die Kreditkarten mit der Bank-ID verknüpft sind, ist um circa, muss man Visa fragen, aber die veröffentlicht regelmäßig solche Zahlen, um 30%, 40%, 50% niedriger als bei uns hier, weil sie halt nämlich mehrere Faktoren haben, um gegen Fraud zu... Das ändert, das hilft nichts bei Social Fraud, aber definitiv diese Impulse, die wir jetzt hier in dieser europäischen, die AI das lebt aus Impulsen aus Nordeuropa und in Teilen aus Südeuropa. Die Mitte von Europa, Frankreich und Deutschland, die haben, glaube ich, parallel die letzten 20 Jahre synchronisiert verpennt. Aber es ist so, dass wir tatsächlich Bank-ID, und die Schweden sind im EWC-Projekt dabei, die sind im Nobit-Projekt dabei, die sind jetzt im Wallet for Europe Aptitude. Also das ist alles richtig, was sie sagen. Mike.
Und jeder Betrug, der entsteht, wird von den normalen Menschen bezahlt. Und das ist genau der Punkt. Alle braven Menschen zahlen den Sozialbetrug, zahlen den Kreditkartenbetrug, zahlen den Internetbetrug von diesen Pennern mit, weil wir nicht in der Lage sind, diese Leute zu identifizieren. Das ist der Punkt. Wir zahlen den Preis für jeden Betrug, weil wir nicht in der Lage sind, mit fragwürdigen Datenschutzargumenten das Thema E-Identität einzuführen.
Genau, wir können das aber auch umdrehen. Wir können nämlich auch sagen, dass in dem Moment wir Betrug individualisieren. Also sprich, wenn meine Wallet abhanden kommt und jemand in meinem Namen Betrug begeht, dann habe ich das Problem. So wie wir heute auch bei Social Fraud es haben, mit WhatsApp-Betrug, dass Leuten 2.000, 3.000 Euro abgezogen werden. Und das ist dann ein individualisiertes Problem. Und wir können überlegen, ob wir eine soziale Gesellschaft sind oder ob wir eine Gesellschaft sind, wo wir Probleme individualisieren.
Aber haben wir das individuelle Problem nicht heute, wenn du jetzt dein Apple Pay verlierst und
oder irgendjemand genauso deine Wallet verlieren?
Nein, aber ich sag, du hast ja, klar, da ja, ist aber heute schon individualisiert, oder nicht?
Ja, genau, aber wir sollten überlegen, wir führen immer neue Technologien ein und wir machen uns keine Gedanken darüber, wie wir machen das Ganze auch immer schneller, Instant Payment und so weiter und so fort. Und das ganze Betrugsproblem wird immer größer, ohne dass wir uns neue Mechanismen sozial oder auch technologisch überlegen, wie wir die Leute schützen.
Lass uns mal noch weitere Meinungen hören. Genau, oder eine Frage?
Genau, nur ganz kurz. Ich habe euren Schlagabtausch auf LinkedIn schon verfolgt und habe mich sehr gefreut, euch heute zu sehen. Deshalb bin ich auch sehr traurig, dass die Diskussion jetzt gleich endet. Es geht gar nicht um die Diskussion analoge Welt, digitale Welt. Darauf wollte Lilith gar nicht hinaus. Ich bin Juristin und ich sehe das aus einer juristischen Perspektive und muss dir zustimmen, Lilith. Ich sehe das sehr, sehr kritisch. Die Datenschutzgrundverordnung wird permanent ausgehöhlt durch das Geldwäschegesetz oder was auch immer. Aber ich bin auch dafür, dass man die Wallet auch einsetzt, aber vielleicht eher im B2B-Bereich, wie du vielleicht Mirko vorhin angedeutet hattest, KYC-Prozess, Banken zwischen Unternehmen, da könnte man doch starten, bevor man auf den Bürger zugeht. Also wieso testet man nicht erst diese Sparte, bevor man hier global ausrollt? Und die Garantie haben wir nicht, dass es freiwillig bleibt. Das haben wir während Corona gesehen. Da wurde das Grundgesetz ausgehöhlt teilweise. Und ja, also spannend.
Die Frage ist ja, wie ist es gerade? Ich kann jetzt mit einer Unterschrift. Ich weiß nicht, wie ist der Name? Okay. Wäre auch in dem Moment egal. Ich könnte irgendwas auf diesen Vertrag draufschreiben, irgendwie unterschreiben mit deinem Namen, weil die Gegenseite weiß nicht, wie die Unterschrift unbedingt aussieht. Großes Problem, was die Bahn hatte, wo sie denkt, SEPA ist ja super. So. Nur so. Und von daher, Lastschrift. Und das Problem haben wir einfach auch da, dass auch mit ganz vielen Sachen, auch mit den ganzen Petitionen, wenn man sich mal anguckt, wie viel Geld gerade für manuelle Prüfung drauf geht, Petitionen sind toll, wenn man das bei einer Stadt einhält, dann sitzen nachher Leute händisch und überprüfen, ob diese Person wirklich hier wohnt in Berlin und war autorisiert, an der Petition teilzunehmen. Und wir machen da jetzt schon mit verschiedensten Firmen auch Tests. So, wir sind in den Large-Scale-Pilots auch drin, vertesten da Ansätze. Wir korrigieren auch da unser Proposal, weil wir Ansätze haben, wo wir merken, okay, wir testen das. Wir merken, es klappt nicht. Wir passen das Ganze an, um aber nachher auf der einen Seite für Firmen einen Mehrwert zu schaffen. So, auf der anderen Seite aber natürlich auch den Nutzer zu schützen und auch Möglichkeiten zu geben. So, wir haben alle Sachen, die wir da haben, alle Positionspapiere, alle Online-Sessions, die wir haben, die finden zweiwöchig statt seit über einem Jahr, sind alle online verfügbar, wo wir auch die Industrie einladen, Vorschläge reinzubringen, wo wir die Zivilgesellschaft einladen, die auch schon da war, um Kritik zu äußern, wo wir auch Datenschützer hatten, wo wir auch einen Datenschutz-Workshop gemacht haben, um diese ganzen Sachen zu bauen und dass wir nachher nicht da enden, dass wieder, wie wir es mit der Corona-App vielleicht hatten, dann wird wieder alles tot diskutiert und nachher wird wieder irgendein Konzern für einen dreistelligen Millionenbetrag beauftragt und dann kommt irgendwas raus, was nachher wieder in der Schublade landet, weil man den Mehrwert davon nicht hat.
Ich will nur einen Satz dazu sagen, aber vorsichtig auf das Thema zu gucken und kritisch ist absolut richtig. Also wirklich, auch gerne sich bei uns melden, bei den Sparkassen, bei den Large-Scale Pilots. Wir wollen das nicht blauäugig durchwinken. Ja, also das sollte eine offene Diskussion sein. Wir sollten es kritisch betrachten. Das ist ein umfangreiches Werkzeug, was da eingeführt wird. Je nachdem, wenn wir da Fehler machen, hat das durchaus sehr weitreichende Folgen. Also insofern ist das mit Vorsicht auch zu betrachten. Deswegen auch diese umfangreichen großen Projekte, diese langen Zeitläufe, dieser Versuch der offenen Transparenz. Weil tatsächlich keiner will nachher einen Überwachungsstaat, keiner will irgendwo eine zentrale Datenbank, wo dann irgendein Diktator nachher seine Listen raus ableitet. Auch ich möchte das nicht. Also insofern kann ich nur sagen, wenn sich NGOs gerne mal bei uns melden und Feedback uns zumindest hier aus Strakos nicht zurückmelden, weil wir ja sehr aktiv da dran sind an diesem Thema, freue ich mich, freuen wir uns. Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Kritisch war die Diskussion auf jeden Fall, offen war sie auch. Ich freue mich darüber. Vielen Dank an die Panelisten. Danke, Jens, für die Moderation.
Danke, Paul.
Danke dir.